Wie schon annonciert, steht haut Musik von den 1968er am Mittelpunkt von einem Viertrag am Kader vom ersten Deal Forum Z, organisiert vom C2DH von der Uni Lützburg. Fotomaterial und weitere Infoen von dir wie gewinnt auf 100,7.lu einer Konferenzen. Fort gehen wir gleich weiter und den Musikredaktor vom BRF, dem Hans Reul.
Ja, von meiner Seite Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Ich bin sehr froh, Ihnen heute etwas über Mai 68 und die Musik erzählen zu dürfen. Ich denke, über Mai 68, die ganze 68er-Bewegung, da wissen die meisten von Ihnen genauso viel wie ich. Da brauche ich nicht drauf einzugehen. Aber vielleicht wird bei der Musik das eine oder andere zu entdecken sein, auch für Sie. Und Sie werden merken, dass es große Unterschiede in der Musik gab damals, ob man in den USA, in Großbritannien, in Frankreich oder in Deutschland war. Wir werden das von Land zu Land vor allem hören, denn ich habe eine ganze Reihe von Klangbeispielen mitgebracht, denn es ist schön, über Musik zu reden, aber es ist noch besser, Musik zu hören, sage ich immer. Da möchte ich gleich in den USA anfangen, denn dort hat es wahrscheinlich die längste Tradition in Sachen Protestsongs gegeben. Die Folkszene war ja eine Protestsong-Bewegung. Da stehen Namen wie Woody Guthrie oder Pete Seeger, die natürlich schon weit vor 1968 ihre Songs herausgebracht haben und die aber führende Persönlichkeiten mit ihren Songs gewesen sind. Als es dann 1968 zu den großen Demonstrationen gekommen ist, die Anti-Vietnam-Bewegung, dann auch große Demonstrationen gegen Rassendiskriminierung und so weiter und so fort. Und ich finde, Woody Guthrie, der 1968 leider schon ein Jahr tot war, denn er ist 1967 gestorben, hat einen sehr schönen Satz gesagt mit: Ein Folksong handelt von Problemen und wie man sie löst. Das funktioniert nicht immer, aber es ist schon gut, auf Probleme hinzuweisen. Und wenn man dann auch noch den Weg findet, vielleicht Lösungen zu suchen, dann ist es noch ein Schrittchen weiter. Pete Seeger, der Mann ist ja wesentlich älter geworden. Pete Seeger, der so um 1945 eine Zeitschrift herausgebracht hatte, in der er eben Songs veröffentlichte, die schon teilweise für das erste Stück, das wir jetzt heute Abend hören werden, das zu einer Art Hymne der 68er geworden ist und auch darüber hinaus. Das ist an für sich ein Stück, das schon 1901 geschrieben wurde, und zwar damals mit dem Titel »We Will Overcome«. Ich glaube, da wissen die meisten schon, welcher Song das sein wird. Aus We Will Overcome ist im Laufe der Zeit We Shall Overcome geworden. Und zwar genau genommen im Jahre 1945. Damals hat es eine große Protestbewegung gegeben in einer Tabakfabrik. Und zwar haben die Frauen sich der Arbeit verweigert. Sie sind auf die Straße gegangen und haben gegen diese Tabakfabrik protestiert und bei dieser Gelegenheit unter anderem We Shall Overcome gesungen. Und Pete Seeger hat es dann in seiner Zeitschrift veröffentlicht. Und seitdem ist dieser Song einfach aus der Protestbewegung und auch aus der 68er-Bewegung nicht wegzudenken. Zumal es hat eine Interpretin gegeben, die dieses Stück bei unzähligen Veranstaltungen gesungen hat, schon ab 1962, 63 bis hin natürlich auch zum großen Festival in Woodstock. Ich rede natürlich von Joan Baez. Und hier ist ein Auszug aus ihrer Fassung von We Shall Overcome.
We are not afraid today.
der Hymnen der 68er-Generation, We Shall Overcome. Joan Baez, damals in den 60er Jahren, die Stimme, aber auch die Muse. Von wem? Von Bob Dylan. Damals ein ganz, ganz junger Singer-Songwriter, der mit 20, 21 Jahren ein erstes Album herausgebracht hatte. In diesem Album finden wir keine eigenen Dylan-Songs. Das sind alles Reprisen von anderen Titeln, die schon bekannter waren oder die er wiederentdeckt hatte und jetzt einem breiteren Publikum vorstellte. Aber fürs zweite Album, das er 63 rausgebracht hat, The Freewheeling Bob Dylan, da hat er dann eigene Songs geschrieben. Und auf dem Album finden wir eine der Antikriegshymnen überhaupt aus jener Zeit. Ich lese nur mal kurz die Übersetzung des Textes vor. Wie viele Straßen muss ein Mann gegangen sein, bevor man ihn einen Mann nennt? Über wie viele Meere muss eine weiße Taube segeln, bevor sie im Sand schläft? Ja, und wie viele Male müssen die Kanonenkugeln fliegen, bevor sie für immer verbannt werden? Die Antwort, mein Freund, kennt nur der Wind. Blowing in the Wind. Damals 1963 von Bob Dylan herausgebracht, obwohl es gab schon vorher eine Aufnahme davon, und zwar hatte der Manager von Bob Dylan die Qualität, die Stärke dieses Textes und dieses Songs erkannt, aber er hatte Dylan selber gar nicht zugetraut, den so zu interpretieren. Also hat er ein Trio gebeten, ein damals sehr populäres Folk-Trio, Peter, Paul and Mary, die erste Fassung zu machen, und danach hat dann Dylan seine Fassung herausgebracht. Und ich finde es immer faszinierend, diese alte Dylan-Aufnahme zu hören, denn damals verstand man Bob Dylan noch.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind, die Antikriegshymne damals überhaupt. Und was hat Dylan selber 1968 gemacht? Dylan ist bei den Protesten gar nicht so präsent gewesen. Nun, er hatte 2 Jahre zuvor einen schweren Motorradunfall, der es ihm nicht mehr ermöglichte, Musik zu machen oder gar aufzutreten. Und er hat dann 1967, Ende 67, ja, so ein Album rausgebracht, das man eher als Country-Album bezeichnen könnte. Und Country-Musik ist nicht gerade die Musik, die man in erster Linie mit Protest in Verbindung bringt. Aber auf diesem Album, da gibt es einen Song, den hat dann nachher kein geringerer als Jimi Hendrix wieder aufgegriffen und ihn bei all seinen Konzerten gespielt. Und es ist wirklich ein Protestsong geworden. Zum einen durch den Text, in dem es auch um Unterdrückung geht. Und zum anderen aber auch durch die Art und Weise, wie Jimi Hendrix dieses Stück gespielt hat. Es ist hier keine Folk-Country-Ballade, sondern bei ihm mit diesem tollen, fast psychedelischen Gitarrenspiel wird das Ganze schon mit zum Protest. All along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
War die Musik doch noch ein bisschen laut dann. Aber das war eben Jimi Hendrix. Die Musik musste laut sein, damit man das eben auch richtig spürte, diesen Druck. Und wenn man bedenkt, diese Band bestand ja nur aus drei Leuten. Gitarre, Bass, Schlagzeug, das war's. Und damit haben die wirklich alle großen Festivals gerockt. Und in Woodstock damals gab es ja dann auch das direkte politische Statement von Jimi Hendrix, als er eben auf seine Art und Weise die amerikanische Nationalhymne gespielt hat. Und das ist ja damals auch ein Riesenskandal dann gewesen. Wie konnte es einer wagen, die amerikanische Nationalhymne in der Form zu präsentieren? Ich meine, in Frankreich hat es ja da auch die einigen Prozesse gegeben, als Gainsbourg mal die Marseillaise auf seine Art und Weise gesungen hat. Das war aber wesentlich später. Es war aber nicht nur die Zeit der Rockmusik, es war auch die Zeit der Popmusik und auch der Popballaden und die Zeit eben der Hippie-Bewegung. Und das Zentrum der Hippie-Bewegung damals in den 1967, 68er Jahren, das war natürlich San Francisco. Da hat es 1967 schon große Zusammenkunft von rund 50.000 Hippies, wie man sie damals schon nannte, gegeben. Das heißt Menschen, die freie Liebe leben wollten. Denn die Liebe war auch ein politisches Statement in gewisser Weise. In der damaligen Zeit ist es ja heute auch noch. Und es ging darum, auch Spaß zu haben, um Altruismus, um Gewaltlosigkeit. Das war das Lebensmotto der Hippies. Und da ist ein Künstler hingegangen und hat ihnen eine Hymne gewidmet, die in Amerika und darüber hinaus 1968 zu einem echten Welthit geworden ist. Der Künstler, das war Scott McKenzie und der Song der folgende, San Francisco.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving there. In the street San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration.
Auch Pendants zu dieser sanften Musik von Scott McKenzie. Es gab Bands, die es wesentlich härter angehen. Die sind noch härter als in Jimi Hendrix. Zum Beispiel eine Formation, die aus Detroit kam mit dem Namen MC5. MC5, das sind für mich so ein bisschen die Vorläufer gewesen sogar des Punks, der ja wesentlich später, erst Ende der 70er Jahre dann kam. Aber hier bei diesen MC5, da ist wirklich harter Rock'n'Roll angesagt. Das ist auch ein Statement immer gewesen für freien Verkauf von Drogen. All dies ist der Musik von MC5 zum Ausdruck gekommen. Das war auch ihr Manager, der das unbedingt wollte, der diesen Skandal haben wollte. Und bei MC5 gab es damals einen ganz jungen Gitarristen, der später auch noch weiter Rockgeschichte geschrieben hat, nämlich Fred Sonic Smith. Damals Anfang 20 war er, 1968, Jahrgang 48. Er wird später der Gitarrist und sogar der Ehemann von Patti Smith werden. Patti Smith, ja auch eine echte Rock-Ikone und Punk-Lady, die immer noch Konzerte gibt. Patti Smith, ich habe sie vor 2 Jahren gesehen. Sie ist aber auch etwas ruhiger geworden, aber die Stimme ist immer noch da, voller Power, und das ist gut so. Und wie diese MC5 damals klangen, das erleben wir hier in einem ganz kurzen Auszug von Kick Out Jazz.
Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out.
Kick out the jams, motherfuckers. Übrigens, dieses motherfuckers haben sie damals auf Druck der Plattenfirma für die LP ersetzen müssen durch Sisters and Brothers. Aber bei allen Konzerten haben sie natürlich motherfuckers gesungen. Und das war hier ein Live-Mitschnitt aus einer Sendung. Da kann ich, obwohl ich ja damals erst 10 Jahre alt war, mich noch dran erinnern, es gab damals den Beat Club im deutschen Fernsehen. Und da sind MC5 damals aufgetreten. Das war ein Mitschnitt aus dem Beat Club von 1968. Ja, die großen englischen Bands damals, die haben sich auch Ende 1968 mit dem Thema 68 und den Protest- und Studentenbewegungen beschäftigt. Ich rede von den Beatles und den Rolling Stones. Zunächst mal die Beatles. Sie hatten sich Anfang 1968 nach Indien zurückgezogen. Das war ja damals auch angesagt, also Meditation. Und die Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, später auch Ringo Starr, sind alle nach Indien und haben dort zunächst in ganz friedlicher Runde zusammen gelebt. Und John Lennon hörte dann von den Unruhen im Mai 68 in Paris. Als er dann nach London zurückgekommen war, arbeiteten die Beatles an ihrem legendären weißen Album. White Album, das Album ist ja nur schlicht und einfach weiß, dann steht noch The Beatles drauf, aber wir kennen es alle als das weiße Album. Das Album, auf dem es eine ganze Reihe von wichtigen Songs gibt. Zum einen echte Hits, wie zum Beispiel Hey Jude, was übrigens der Hit des Jahres damals 68 in den USA gewesen ist. Es gibt auf diesem Album auch Back in the USSR und es gibt darauf Revolution. Und dieses Revolution hat John Lennon ganz explizit nach den Studentenunruhen in Paris geschrieben, nach den Protestkundgebungen gegen den Vietnamkrieg und natürlich auch nach der Ermordung von Martin Luther King. Und es ist an für sich so das erste Stück gewesen, der erste Song von John Lennon mit einer politischen Bedeutung. John Lennon später ja auch ein politisch sehr aktiver Künstler. Und hier hören wir mal rein in Revolution von den Beatles. You say you want a revolution, well, you know. We all want to change the world. You tell me that it's evolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Oh.
tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be
ja, und wenn die Beatles ein Album rausbrachten, das dauerte nicht lange, dann brachten auch die Stones ihr Album raus. Das war 68 so, auf das weiße Album, das White Album der Beatles folgte dann Ende 68 von den Rolling Stones, Beggar's Banquet. Tolle LP, die sie damals rausgebracht haben. Und darauf gibt's auch den Stones-Song, der die politischste Aussage überhaupt hatte. Denn weder Mick Jagger noch Keith Richards sind so politisch aktiv gewesen, wie es später eben John Lennon gewesen ist. Auf Beggar's Banquet finden wir den Street Fighting Man. Und da hat es auch einen ganz konkreten Anlass zu gegeben, dass Mick Jagger diesen Text geschrieben hat. Und zwar hat es eine Protestdemo gegeben in London, die organisiert worden war von einem gewissen Tariq Ali, einem britischen Autor, Filmemacher, Historiker pakistanischer Abstammung, der eben gegen die pakistanische Diktatur in London protestierte. Und bei dieser Demonstration hat es polizeiliche Übergriffe gegeben, und all dies verarbeitet Mick Jagger mit der Musik von Keith Richards dann in diesem Song Street Fighting Man. Wie sang Jagger hier gerade, it's time for a palace revolution. Es ist Zeit für eine Palastrevolution. Und das Stück, das jetzt folgen wird, damit sind wir wieder in den USA. Nämlich, ich habe noch einen Song von den Doors mitgebracht, Jimmy Morrison und seine Band. Und zwar The Unknown Soldier. Auch ein Stück, das sie Ende 1968 veröffentlichten. Und zwar ist das nicht nur ein Song gegen den Vietnamkrieg, sondern auch gegen die Tatsache, wie darüber berichtet wird in den Medien. Morgens beim Frühstücksfernsehen in den USA, das gab es ja damals schon in den Staaten, da sah man die Bilder aus Vietnam und aß in Ruhe sein Frühstücksei weiter. Und ich finde, dieses Stück ist an für sich ein kleines Hörspiel fast schon. Das ist nicht das, was wir so als Popsong kennen, sprich 3 Minuten, ein Rhythmus und man kann dazu, was weiß ich, tanzen oder einfach mitsingen. Nee, hier wird tatsächlich auch musikalisch eine Geschichte erzählt. Hier wird gezeigt, wie dieser Marschrhythmus eben diese Kämpfer in Vietnam langsam vorwärts gehen. Der Drummer John Densmore macht dies. Wir haben hier sogar das Gefühl, jetzt wird das Gewehr geladen und jetzt kommt es zum Schuss. Das ist nicht nur das Gefühl, wir hören das alles. Und Jimmy Morrison erzählt dann dazu diese Geschichte, wie das eben morgens im Frühstücksfernsehen in den USA gezeigt und dann vom Publikum gesehen wurde.
Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier.
Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier.
Ich finde es einen großartigen Song. Wenn man denkt, damals liefen ja in erster Linie doch eher so auch diese normalen Pop- und Rock-Songs, wie ich eben sagte, 3-Minuten-Geschichten, ein Rhythmus durch. Hier wagt es jemand, eben die Doors, eine Geschichte zu erzählen und das Ganze auch musikalisch darzustellen. Machen wir jetzt einen Sprung von den USA und von Großbritannien rüber nach Frankreich. Ja, Mai 1968 und die Musik. Überhaupt 1968 und die Musik in Frankreich. Am liebsten hörten die Franzosen was damals? Liebeslieder. Liebeslieder rauf und runter. Was machte zum Beispiel ein Serge Gainsbourg damals? Wenn er darüber redete, redete er nur über die Liebe und über die freie Liebe. Bisschen später bringt er Je t'aime non plus heraus mit Jane Birkin. Gut, Liebe ist auch ein politisches Statement, kann man auch so sehen. Aber viele der damals erfolgreichen Künstler in Frankreich, die wollten mit dieser Studentenbewegung gar nichts zu tun haben. Nehme den Rock'n'Roll-Star damals in Frankreich, nämlich Johnny Hallyday. Er hat sich immer negativ über die Studentenbewegung geäußert. Wundert mich irgendwie nicht bei Johnny Hallyday. Aber es gab natürlich andere schon, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und es gab damals im Mai 68 auch so eine Art Hymne in Paris. Ein Lied, ein Chanson, das im März aufgenommen worden war und gar nicht so als Protestsong gedacht war. Es ist ein Stück aus der Feder von Jacques Dutronc. Vielleicht weiß der eine oder andere, was schon sein könnte. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Das Stück mit diesem Flötensolo, mit dieser sehr metallischen, kraftvollen Stimme von Jacques Dutronc ist im Mai 68 dann tatsächlich zur Hymne der Studentenbewegung geworden. Aber es gab noch was anderes. Jemand ist hingegangen und hat den Text von Il est 5 heures, Paris s'éveille abgeändert, nämlich Jacques Le Glou. Jacques Le Glou war ein anarchistischer Filmemacher, der es liebte, Chansons mit einem neuen Text zu versehen. Und das hat er bei Paris s'éveille auch gemacht. Und bei ihm ist dann das Folgende daraus geworden. Hören wir die Fassung von Jacques Le Glou von Paris s'éveille, les 5 heures.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
pas lu ses veines. La tour Eiffel, la chaux-pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Diese Fassung von Paris s'éveille wollte ich unbedingt integral spielen, weil ich finde diesen Text so gut von Jacques Le Glou. Und damals gab es noch einen anderen ganz, ganz jungen Künstler, der damals noch gar nicht wusste, dass er Künstler würde. Er war 16 Jahre alt. Er schrieb kleine Liedchen. Er spielte ein bisschen Kabarett. Und er hat damals ein Chanson geschrieben. Ich spreche von Renaud. Und zwar gibt es ein Lied von Renaud mit dem Titel Crève Salope. Das ist ein Lied, das er damals aufgenommen hat als 16-Jähriger und ganz ohne Begleitung. Es gibt keine Gitarre, kein Klavier, nichts, nur seine Stimme. In jeder Strophe von Crève Salope, da spricht er eine Autorität an und stellt sie bloß. Die väterliche Autorität, die Professoren, die Polizei, die kirchliche Autorität. Renaud 1968 mit Crève Salope.
Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir fiston, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas ?» Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis « Crève charogne, et je lui dis « Crève poubelle, v'lan une beigne. » Le lendemain comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof d'anglais. Elle me dit « Bonjour jeune homme, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale conne, ça te regarde pas ?» Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis « Crève charogne, et je lui dis « Crève poubelle, v'lan une beigne. » Le proviseur m'a convoqué le lendemain dans son cabinet privé pour un entretien. Il me dit « Essuyez vos pieds avant d'entrer ». Je lui ai dit « Écoute mon pote, tu me laisses causer ». Et je lui ai dit « Crève salope ». Et je lui ai dit « Crève charogne ». Et je lui ai dit « Crève fumier, v'lan viré ». Je me suis retrouvé dans la rue, abandonné. J'ai été complètement perdu, désespéré. Un flic me voit et me dit « Qu'est-ce que tu fous ici ? À l'heure qu'il est, tu devrais être au lycée. » Et je lui ai dit « Crève salope !» Et je lui ai dit « Crève charogne !» Et je lui ai dit « Crève fumier !» Blanc, bouclé. Je me suis retrouvé enfermé à la santé. Puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, j'ai eu droit au cureton. Il me dit « Repentez-vous, mon frère, dans une dernière prière. » Et je lui ai dit « Crève salope !» Et je lui ai dit « Crève charogne !» Et je lui ai dit « Crève fumier !» Blanc, ils ont tranché.
Renaud, ich find's genial, 16 Jahre und solch einen Text zu schreiben. Und die Stimme ist ja wirklich noch wie Renaud heute, nachdem er ja doch so einen kleinen Krö gehabt hat, ein paar Jahre, aber sein letztes Album war wieder großartig. Renaud, ja, was machten eigentlich die anderen Chansonniers damals zum Thema 68? Was machte Jacques Brel zum Beispiel? Jacques Brel hat sich mit 68 gar nicht auseinandergesetzt, als Musiker zumindest. In 68 hat er was ganz anderes gemacht, nämlich sein Musical L'Homme de la Mancha herausgebracht in Paris. Was machte Georges Brassens? Aus dem Jahre 68 gibt es keine Aufnahmen von Georges Brassens. Erst 69 bringt er wieder eine LP raus, und zwar war das Misogynie à part, also auch nicht gerade jetzt das politische Statement, das wir von Georges Brassens hätten erwarten können. Aber es gab natürlich schon Chansonniers, die sich mit 68 auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel einer, von dem man es an für sich gar nicht so erwarten konnte, denn in erster Linie war er ein Jazzsänger, Claude Nougaro. Claude Nougaro, der aber Ende 1968 seine Reflexionen über Mai 68 in diesem Lied hier veröffentlicht hat.
Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendit. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol piquant. Capable d'assurer le sacre du printemps. Bébé, bébé, Paris, bébé, bébé, Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon cri. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, bébé, bébé, Paris. Bébé, bébé, Paris, bébé, bébé, Paris. Et je te prends, Paris, dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta fille à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons, intelligence blanche et grise religion. Bébé, bébé, Paris, bébé, bébé, Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Ich hatte noch ein paar andere Chansons mitgebracht, aber die Zeit schreitet schnell voran, sehe ich da gerade. Zum Beispiel gab es damals noch von Jean Ferrat, Au printemps, de quoi rêves-tu, auch ein wunderbares Chanson. Aber die Musik, sie sind aufgefallen hier bei Mais Paris Mais, dieses Jazz angehauchte, die den Ferrat, das Ferrat-Chanson kennen, wissen auch, das ist mit Streichern. Es war Musik, die eben typisch alte Chanson-Tradition musikalisch noch bewahrte, eben eher dieser sanfte Klang. Leo Ferré hat auch damals über 68 noch ein Lied geschrieben, Paris Je ne t'aime plus. Wir kommen jetzt aber noch ganz schnell nach Deutschland, denn in Deutschland gab es natürlich auch die Liedermacher-Szene in den 1960er Jahren. Ich sag mal, wenn man von 1968 spricht, dann würde ich in Deutschland fast noch lieber von 1967 sprechen, denn die große Protestbewegung ist eben in Deutschland 67 gewesen. Denken wir nur an den Tod von Benno Ohnesorg, an die Schah-Proteste gegen den Schah, die Proteste in Berlin damals. damals im Juni 1967. Und zu dieser Zeit gab es, glaube ich, gar nicht so weit von hier im Hunsrück unterhalb von Koblenz ein Festival, nämlich auf Burg Waldeck. Burg Waldeck ist heute noch ein Mythos unter allen Liedermachern. Da sind sie damals alle aufgetreten, die damals jungen Liedermacher, die mittlerweile zur alten Garde zählen, ein Hannes Wader, ein Reinhard May, der übrigens damals in einem Jahr auf der Burg Waldeck von der Bühne runtergejagt worden ist, dazu gleich ein Wort. Es war eine Idee an für sich von zwei Brüdern gewesen, dieses Festival zu gründen. Hein und Oss Kröer hießen die. Als Hein und Oss sind sie durch ganz Deutschland und auch dank des Goethe-Instituts später durch die ganze Welt gereist und sie haben immer wieder Protestlieder vorgestellt, Antikriegslieder, Arbeiterlieder, ganz alte Lieder teilweise und sie hatten diese Idee zu diesem Festival auf Burg Waldeck gemeinsam mit Peter Roland und sie haben 1964 zum ersten Mal dieses Festival organisiert. Ein Festival, das ja von einigen damals als harmloses Sängertreffen angesehen wurde, aber es war schon der Anfang eines Protestes, der dann später alles andere als harmlos sein wird.
Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all, bald siegt ihr aller Wegen, bald weicht der Feinde Wall. Mit Macht heran und haltet Schritt, Arbeiterjugend will sie mit. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Wir sind die junge Garde des Proletariats.
Dem Morgenrot entgegen. Ein Lied, das ja an für sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben worden ist und bis heute eben noch gesungen wird. Hein und Oss haben es damals in ihrem Repertoire gehabt. 1964 das erste Mal, dass das Festival stattfand. Es war ein Folkfestival. Es gab Folklore-Künstler. Es waren auch aus Afrika Musiker dabei, aus Südamerika. Also wirklich die ganze Folkszene versammelt. Und dazu die Liedermacher, unter anderem eben auch Franz Josef Degenhardt. Franz Josef Degenhardt, Väterchen Franz, wie er respektvoll immer genannt wird, war ja an für sich von der Ausbildung her Jurist, Rechtsanwalt, hat sich dann aber dem Liederschreiben gewidmet und mit seinen Liedern den Nerv der Zeit getroffen. Er hat Lieder gesungen gegen den ganzen Muff, den es damals eben auch gab und gegen vor allem auch, wie man gewisse Menschen behandelte, unterwürfig behandelte, wie man Arbeiter ansah, wie man das Proletariat behandelte, wie das schon mit Kindern gemacht wurde. Und da hat er 1965 ein Lied geschrieben, das zu seinem bekanntesten überhaupt zu zählen ist, nämlich Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt. lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen und der roten Ratten wimpern, Bargöck in der Szenen klimpern und verklemmt in vierer Reihen, Knochen morsch und morscher schreien. Zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält.
65 war er auf der Waldeck, war bei jedem Waldeck-Festival dabei. Und ich sagte es ja vorhin, man hat Reinhard May mal von der Bühne runtergejagt, von der Burg Waldeck. Und zwar, was ist passiert im Laufe der Zeit? Es sollte nach 68 immer mehr diskutiert werden auf der Waldeck. Das private Lied hatte keine Bedeutung mehr. Es sollte nur noch alles politisch sein. Es sollte Diskussionsrunden geben. Und das war es, was einige, die dann auch im Organisationskomitee waren, bevorzugten. Und die Musik sollte immer weniger von Bedeutung sein. Auch Hans-Dieter Hüsch, der großartige Kabarettist, hat auch das erlebt auf Burg Waldeck, dass man ihn nicht mehr hören wollte. Ja, was haben jetzt die Studentenführer damals 1968 gehört? Von Rudi Dutschke weiß man, dass er gar nicht so viel Musik gehört hat. Musik hat bei Dutschke gar keine Rolle gespielt. Dann gab es den anderen großen Studentenführer, Hans-Jürgen Krahl. Hans-Jürgen Krahl, Vorsitzender des SDS. Von ihm ist bekannt, dass er ein Lieblingslied damals 1968 hatte. Es war der Hit damals in Deutschland überhaupt. Halten Sie sich fest. Es war ein kleiner Junge aus Holland. Muss ich noch mehr sagen? Ich habe es auch nicht mitgebracht. Gern geschehen. Aber Hans-Jürgen Krahl, es wird erzählt von ihm, wenn er in einer Kneipe war und da war eine Jukebox, das gab es ja damals in jeder Kneipe, dann hat er immer wieder dieses Single gedrückt und sich das angehört. Schwer nachvollziehbar. Es gab natürlich doch andere Musik zu jener Zeit, auch Protestsongs in 1968, zum Beispiel ein Liedermacher, der später auch mit Rockbands zusammengearbeitet hat, nämlich Dieter Süverkrüb. Dieter Süverkrüb, der zum Beispiel in den ganz frühen 70ern dann mit Flo de Cologne gespielt hat. Das war eine Kölner Rockband, das Pendant aus Köln, so ein bisschen zu Tonsteine Scherben, die ja wahrscheinlich die bekannteste Protestsongs in den 70ern war, mit Rio Reiser, Keine Macht für niemand oder auch Macht kaputt, was euch kaputt macht und so weiter und so fort. All diese Songs, die Rio Reiser damals geschrieben hat und mit Tonsteine Scherben aufführte. Aber zum Abschluss habe ich jetzt doch noch ein Lied von Dieter Süverkrüb, nämlich die erschröckliche Moritat vom Kryptokommunisten.
Wenn die Sonne bezeichnenderweise im Osten und rot hinter Wolken aufgeht, das ist seine Zeit, da er flach wie ein Tiger aus härenem Bette aufsteht. Er wäscht sich nur ungern und blickt in den Spiegel mit seinem Mongolengesicht. Er putzt sich die Zähne mit Branntwein und trinkt einen Wodka, mehr frühstückt er nicht. Zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel an und dann geht er an sein illegales Untertagwerk ran. Und dann fletscht er die Zähne, die Hand hält er vor, denn das darf ja kein Mensch niemals sehen. Um 9.10 Uhr frisst er das erste Kind, blauäugig blond, aus dem Kindergarten. Um 11 Uhr brennt die Kirche, es drängen sich hilfsbereit Feuerwehr, Bürger und Christ. Derweil diskutiert er mit Schwester Therese, bis die auch für den Weltfrieden ist. Der Kommunist ist so geschickt, dagegen kann man nicht. Und zum Mittag schreibt er gar noch ein politisches Gedicht.
Bin ich schon am Ende meines Vortrags, obwohl ich noch viel mehr Musik mitgebracht hatte, denn ich wollte über die Folgen von 68 sprechen. Zum Beispiel Bob Marley, auch ein Mann, der unglaublich viele Protestsongs geschrieben hat. Und auch in der Pop- und Rockmusik hat es immer wieder Künstler gegeben, die eben Statements abgegeben haben. Aber in der Kürze der Zeit ist es nicht möglich, da jetzt noch drauf einzugehen. Ich hoffe, es war ein kleiner Einblick in das, was eben in Sachen Rock, Pop, Chanson und Liedermacher 68 zu hören war. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns jetzt noch eine spannende Diskussionsrunde.
Für den zweiten Teil Trondrischgespräch vom Forum Z guckt auf 100,7.lu.